Grüß Gott und herzlich willkommen bei Weltkirche aktuell. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Am 24. April jährt sich zum 100. Mal der Beginn der Massaker an den Armeniern im Osmanischen Reich. Dieser Tag ist der größte Trauertag im armenischen Jahr, denn am 24. April 1915 war die Masseninhaftierung und anschließende Deportation der intellektuellen, politischen und kulturellen Elite der Armenier in Konstantinopel der Auftakt für Massentötungen, denen nach Untersuchungen unabhängiger Historiker in den Jahren 1915 und 1916 mindestens 1 Million Menschen zum Opfer fielen. Heftig umstritten ist weiterhin, ob man diese Verbrechen als Völkermord bezeichnen darf oder ob es sich lediglich um eine kriegsbedingte Tragödie gehandelt habe. So die Lesart der jetzigen türkischen Regierung. Papst Franziskus hat sich in diese Diskussion eingeschaltet und positioniert. Bei einer Gedenkmesse für die armenischen Opfer vor einer Woche bezeichnete er den Tod von bis zu 1,5 Millionen Armeniern als ersten Völkermord im 20. Jahrhundert. Die Reaktion der türkischen Regierung ließ nicht lange auf sich warten. Der Vatikanbotschafter wurde einbestellt. Ahmet Davutoglu warf dem Papst Rassismus vor. Türkische Nationalisten riefen gar zur Ermordung des Heiligen Vaters auf. Wie aber steht es um die geschichtlichen Fakten? Darum soll es heute in unserer Sendung gehen. Der Historiker Michael Hesemann stieß bei Forschungen im Geheimarchiv des Vatikans durch Zufall auf Akten, die ein neues Licht auf die Ereignisse im Zusammenhang mit dem Völkermord an den Armeniern werfen. Durch den Einblick in über 2000 Seiten bislang unveröffentlichter Dokumente konnte er den Geschichtsbüchern ein wichtiges Kapitel hinzufügen. Aufgrund der neuen Erkenntnisse lässt sich nun noch weniger bestreiten, dass der Völkermord an den Armeniern eine schreckliche und traurige historische Tatsache darstellt. Im Gespräch mit Berthold Pelster gibt uns Michael Hesemann Auskunft über seine Erkenntnisse.
Der Erste Weltkrieg war die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts. So beschreiben es heute die Historiker. Das Urverbrechen des 20. Jahrhunderts aber war der Völkermord an den Armeniern, der sich im Schatten des Ersten Weltkriegs im Osmanischen Reich abspielte. Das behauptet der Historiker und Sachbuchautor Michael Hesemann. Er ist heute bei mir im Studio. Ganz herzlich willkommen, Herr Hesemann. Herr Hesemann, Sie sind bekannt als Sachbuchautor, vornehmlich für Themen der Kirchengeschichte. Nun haben Sie ein Buch geschrieben über den Völkermord an den Armeniern. Wie kamen Sie auf diesen Gedanken?
Nun, ich bin eher per Zufall darauf gestoßen. Ich habe über Pius XII. In den vatikanischen Geheimarchiven recherchiert und bin die gesamten Akten der Nunziatur in München, in Bayern, Monaco di Baviera, durchgegangen, weil ich einfach über seine Hintergründe und wie er auf die verschiedenen Herausforderungen im Ersten Weltkrieg reagierte, mehr erfahren wollte und entdeckte dann eine Akte mit der Überschrift »Die Verfolgung der Armenier« und fand da drin einen sehr bewegenden Brief, den der damalige Kölner Erzbischof Kardinal von Hartmann an den deutschen Reichskanzler geschrieben hat, indem er dringend aufruft, dass die Deutschen doch etwas unternehmen, damit die Türken, ihre Verbündeten im Ersten Weltkrieg, diesen grauenvollen Völkermord, Massenmord an den Armeniern beenden, der, so schreibt der Kardinal, doch die schlimmsten Christenverfolgungen der Antike schon übertreffen würde an Grausamkeit und an Brutalität. Und es würde doch auf ewig Schande über den deutschen Namen bringen, wenn ein Verbündeter der Deutschen derartige Verbrechen begehen würde. Und da war dann im Anhang an die Akte auch noch, das hat man dann weiterhin auch den Deutschen übersandt, damit endlich etwas in Bewegung kommt, ein Brief, den Papst Benedikt XV. An den Sultan Mehmed V. geschrieben hat, in dem auch er appelliert, dass doch das Morden beendet werden sollte. Und da war ich dann auf der Spur und habe dann weiter recherchiert und habe dann insgesamt, nachdem man mir auch bislang noch nicht für Historiker zugängliche Akten geöffnet hat, unter anderem das Archiv der apostolischen Delegation in Konstantinopel, habe dann an die 2000 Seiten völlig unveröffentlichter Dokumente gefunden über dieses Urverbrechen, das ja der Shoah, dem Holocaust, das Vorbild geliefert hat.
Wie war das denn begründet, dass diese Akten bislang nicht beachtet worden waren?
Nun, es gab keine Begründung dafür. Die Akten der apostolischen Delegation beinhalten eben auch viele Dokumente der noch geschlossenen Periode aus dem Pontifikat von Pius XII. Und man gibt normalerweise derartige Archive eben in ihrer Ganzheit frei. Und als ich dann aber dem Präfekten des Vatikanischen Geheimarchivs, Erzbischof Pagano, erklärte, worum es mir geht und ich eben nur an Akten aus dem Pontifikat von Benedikt XV. Interesse hätte, war es auch kein Problem. Und ich durfte da auch dran. Da hat dann ein Mitarbeiter mich dabei beaufsichtigt und darauf geachtet, dass ich eben wirklich nur die Bestände aus der gewünschten Periode einsah. Aber das war gar kein Problem. Und es hat einfach noch kein Historiker vorher den Versuch unternommen. Das Vatikanische Geheimarchiv hat ja einen bestimmten Nimbus, da gibt es eine bestimmte Hemmschwelle und da haben wahrscheinlich einfach auch die armenischen Fachleute, die vor allen Dingen sich mit dem Thema beschäftigen, entweder gar nicht dran gedacht, dass der Vatikan da allerhand haben könnte oder einfach nicht den Mut gehabt, anzufragen und um die Genehmigung zu bitten.
Haben Sie denn nun bahnbrechende neue Erkenntnisse gewonnen? Muss womöglich die Geschichte umgeschrieben werden?
Nun, die Behauptungen, die man oft hört, die Geschichte vom Ersten Weltkrieg oder vom Zweiten Weltkrieg oder wie auch immer, muss umgeschrieben werden, sind natürlich Boulevardbehauptungen. Seriöse Historiker glauben nicht, dass durch ihre Entdeckungen irgendwas komplett umgeschrieben wird, sondern man erweitert das bestehende Bild, was man schon von einem Ereignis hat, um den einen oder anderen bestimmt wichtigen Aspekt. Vor allen Dingen aber haben wir hier einen Quellenschatz. Wir hatten bisher die Quellen, die das Deutsche Auswärtige Amt freigegeben hat. Wir haben die Quellen der Amerikaner, die auch ihre Konsulate unterhalten durften, auch im Ersten Weltkrieg. Und wir haben dann die Quellen der Gegner der Mittelmächte aus dem Ersten Weltkrieg, der Entente vor England und Frankreich vor allen Dingen, die eben viel gesammelt haben von Flüchtlingen, die geschildert haben, was dort geschieht und auch relativ gut im Bilde waren. Aber der Vatikan, der ja nun durch die armenisch-katholische Kirche auch in der gesamten Türkei vertreten war, die hatte ja über 100.000 Gläubige, die überall im Lande verteilt waren und natürlich dann die auch Deutschen, Missionare, die wir gehabt haben, die Franziskaner, der Custodia Terra Santa, die deutschen Missionsbenediktinerinnen, die auch die deutschen Soldaten an der Ostfront, an der Südostfront versorgt haben. All die Berichte, all die Quellen waren eben vorher der Forschung unbekannt und erweitern das Bild vor allen Dingen, weil sie eben auch aus neutralem Munde stammen, wenn wir eben die Missionare und die Vertreter der Orden betrachten, die wirklich nur das Leid der Menschen gesehen haben und eindrucksvoll geschildert haben. Und wir sehen, wie der Heilige Stuhl versucht hat, dieses Verbrechen zu stoppen, zu beenden, wie er damals schon Anwalt der Menschlichkeit wurde gegen einen so grausamen Völkermord.
Wir werden die Interventionen des Vatikans gleich noch näher beleuchten. Zunächst würde ich gerne einen Blick in die Vergangenheit, in die Geschichte werfen, damit wir einfach besser verstehen, wie es zu diesem schrecklichen Menschheitsverbrechen kommen konnte. Manchmal kann man lesen, dass gerade das Osmanische Reich eigentlich ein relativ tolerantes Reich war, in dem die verschiedenen Religionsgemeinschaften, es war ein multiethnischer, multireligiöser Staat, in dem also die verschiedenen Religionsgemeinschaften relativ friedlich miteinander gelebt haben, über lange Zeit, über Jahrzehnte, Jahrhunderte hinweg. Wie war das?
Nun, tolerant bedeutet bei islamischen Staaten immer, es herrschte doch die Scharia und mit der Scharia eine bestimmte Ordnung, nach der es zwei Arten von Menschen gab. Es gab die Muslime, die alle Rechte hatten, und dann gab es die Dhimmis, die Schutzbefohlenen, das waren Christen und Juden, und die hatten eben weniger Rechte. Die durften keine Waffen tragen, die mussten die Ungläubigensteuer, die Jizya entrichten und standen eben vor Gericht schlechter da. Also wenn ein Moslem einen Christen ermordete, wurde das in der Regel nicht geahndet. Und insofern, in dem Moment, wo junge Armenier auf europäischen Universitäten studiert haben und etwas erfahren haben über Menschenrechte und Völkerrechte, haben sie dann doch nach der Selbstbestimmung verlangt, und es entstand Stück für Stück ein Konflikt mit dem mit der Vorstellung der Scharia und dem im Kontrast dazu stehenden Modell der Gleichberechtigung der Völker, der Religionsfreiheit und der Menschenrechte. Und das führte dann dazu, dass eben im 19. Jahrhundert schon die Armenier Gleichberechtigung gefordert haben und Verbündete gefunden haben in europäischen Mächten, und dann die Konflikte im Osmanischen Reich verschärft wurden. Und der damalige Sultan Abdülhamid hat schon gegen Ende des 19. Jahrhunderts eine Reihe von Massakern als abschreckende Maßnahme durchgeführt. Da sind 200.000 bis 300.000 Armenier umgebracht worden, weil man eben ihre Bestrebung nach Gleichberechtigung und einer gewissen Autonomie auch in ihren Gebieten, in den Gebieten, in denen sie die Mehrheit gestellt haben, brutal unterdrücken wollte.
Verschärft hat sich die Situation der Armenier und anderer religiöser Minderheiten dann Anfang des 20. Jahrhunderts, als dann die sogenannten Jungtürken an die Macht kamen, die eine ganz besondere Ideologie verfolgten, die zum Teil auch durch freimaurerische Ideen beeinflusst waren. Warum hat sich damals die Lage so sehr verschärft?
Ja, die Jungtürken waren wiederum junge türkische Akademiker, die auch an europäischen Hochschulen studiert haben und dort mit Gedankengut in Verbindung kam, was ihm wiederum mehr gefiel. Das war auf der einen Seite die freimaurerische Ideologie, und dann waren es aber auch die aufkommenden rassistischen Ideologien, die wir ja im Pangermanismus meinetwegen in Deutschland gehabt haben, im Panslavismus in Russland. Und da entwickelte sich eben bei den Türken eine pantürkische oder panturanische, nach dem mythologischen Urland der Türken, Turan, benannte Ideologie, die genauso wie der Pangermanismus wiederum einen rassisch homogenen Staat anstrebte, der Faschismus den rassisch homogenen Staat anstrebte. Das war nun in der Türkei bei einem derartigen Mischvolk, was über Jahrhunderte, Jahrtausende lang alles Mögliche in sich vereinigt hat, unmöglich. Direkte Nachkommen der Seldschuken gab es eventuell ein paar Tausend, ein paar Zehntausend in der Türkei, mehr auf keinen Fall. Und da hat man dann die Religion, den sunnitischen Islam, als vereinigenden Faktor genommen, auch wenn die Anführer der Jungtürken keine gläubigen Muslime waren, keine strenggläubigen auf jeden Fall, sondern eben Freimaurer, die die Religion wirklich nur als Mittel zum Zweck instrumentalisiert haben. Und die Fremdelemente dann, weil sie eben gegen diese Vorstellung von einem starken, monolithisch starken, homogenen Staat sprachen, mit biologischen Begriffen als Bakterien, als Tumore diffamiert haben. Da spielte auch eine Rolle, dass viele Führer der Jungtürken der medizinischen Hochschule von Konstantinopel entsprungen sind und dann in pseudo-darwinistischen Theorien verfangen waren und biologischen Begriffen eben gedacht haben, wie später auch die Nationalsozialisten ähnliche Begriffe verwendet haben, und dann wirklich an die Heilung Heilung des Volkskörpers durch Entfernung dieser parasitären Elemente, wie die Christen verstanden wurden, gedacht wurde. Und das war eben die Grundlage für diese wirklich unmenschliche Ideologie und ihr mörderisches Wirken.
Hat man denn gleich von Anfang an daran gedacht, diese religiöse christliche Minderheit zu vernichten? Oder gab es auch Ideen, sie vielleicht umzusiedeln, nur umzusiedeln, ohne sie gleich umzubringen?
Nun, es fand natürlich auch in der Jungtürkenbewegung eine Radikalisierung statt. Je mehr die Bewegung selber auch im Konflikt mit anderen Kräften, auch den konservativ-islamischen Kräften im Lande, auch den Kräften um den damaligen Sultan Abdulhamid, der dann von den Jungtürken abgesetzt wurde, standen. Also die Jungtürken haben ursprünglich mal Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, also das freimaurische Motto, was eben auch auf den Fahnen der französischen Revolution stand, auf ihre Fahnen geschrieben. Und da waren ursprünglich die gemäßigteren Kräfte der jungtürkischen Bewegung mal an der Macht. Die wirklich geglaubt haben, es geht auch ohne Religion und es geht wirklich auch mit Menschenrechten. Aber die Folge war, dass sofort, nachdem dieser liberale Flügel der jungtürkischen Bewegung an der Macht war, die Völker auf dem Balkan, die teilweise auch von der panslawischen Idee, die von den Russen propagiert wurde, beeinflusst waren, die Völker auf dem Balkan, die auch Christen waren, größtenteils ihre Autonomie gefordert haben und in dem Balkankonflikt die gesamten türkischen Balkanprovinzen verloren gingen und dann die Jungtürken gesehen haben, die Radikaleren, schau, was geschieht, wenn man den Christen den kleinen Finger gibt von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, dann zerstören sie das Land. Und dann kam der radikale Flügel, der eben diese homogene, rassistische Idee, faschistische, protofaschistische Idee propagiert hat, der kam dann an die Macht mit den drei, ich muss schon sagen, Schreckensgestalten, Talaat Pascha, Enver Pascha und Cemal Pascha, das Triumvirat der Jungtürken, die wirklich radikal gedacht haben und radikal gehandelt haben.
Und dann brach der Erste Weltkrieg aus im Sommer des Jahres 1914.
Genau.
Welche Folgen hatte das dann für die weitere Entwicklung?
Eine Radikalisierung noch mehr. Vor allen Dingen lieferte der Krieg auch den Jungtürken einen Vorwand, um eben den Krieg im Inneren zu führen. Und was dann auch noch dazu beigetragen hat, war die in Berlin bei den Deutschen eigentlich geborene Idee, dass man den Dschihad ausruft. Also da haben auch die Deutschen als Verbündete der Türken an die Instrumentalisierung der islamischen Religion gedacht und haben gesagt, wenn wir unter unserer Fahne die damals ein paar hundert Millionen Muslime, 300 Millionen Muslime der Welt vereinigen, dann können wir die Engländer und die Franzosen, die ja auch im Vorderen Orient aktiv waren, erfolgreich schlagen. Und dann wurde wirklich im November 1914 mit einer Fatwa des Sheikh al-Islam, also des obersten Islamgelehrten der Türkei, und unterschrieben vom Sultan, der Dschihad ausgerufen. Und der Dschihad, der ging eben sowohl gegen die Ungläubigen im eigenen Lande wie die Ungläubigen draußen. Und in dem Moment, wo die Armenier Rechte beansprucht haben, haben sie ja diesen Vertrag der islamischen Gesellschaft, die regelt, die Muslime herrschen und die Christen sind eben Schutzbefohlene, die bezahlen ihre Steuern und ordnen sich eben unter. Und diese Unterordnung, die wurde dann durch die Forderung nach Autonomie natürlich aufgebrochen und damit war es automatisch eine Kriegserklärung der Ungläubigen gegen die Türken oder wurde so verstanden und so konnten die Jungtürken, die, ich betone es nochmal, keine gläubigen Muslime waren, aber den Islam für ihre Zwecke instrumentalisieren, indem sie einfach islamisch argumentiert haben.
Als Beginn des Völkermords, bei dem weit mehr als 1 Million Menschen zu Tode gekommen sind, gilt der 24. April 1915. Was passierte an diesem Tag?
An dem Tag wurde die gesamte armenische Elite in der Hauptstadt Konstantinopel verhaftet und deportiert. Und bis auf 6 von ihnen, es waren 600 bis 700 etwa, die deportiert wurden, also 1% überlebte, weil es ihnen irgendwie gelang, die türkischen Wächter zu bestechen und dann sich irgendwo in der Flucht zu verstecken, im Untergrund zu überleben. Alle anderen wurden brutal ermordet. Die Verhaftung und Deportierung der armenischen Elite unter dem Vorwand, der gesamte Völkermord an den Armeniern fand ja unter einem Vorwand statt. Die Armenier hätten sich heimlich mit den Russen, mit dem Gegner im Ersten Weltkrieg verbündet. Und darum müssten sie deportiert werden. Und deportiert werden, wohin? In die syrische Wüste, in die Gebiete, die wir heute aus den Nachrichten leider wieder kennen, weil dort eben der Islamische Staat wütet, um Diyarzor, um Rasulayn, östlich von Aleppo, wie gesagt, syrische und nordirakische Wüste bis hin nach Mosul, wo es natürlich überhaupt keine Infrastruktur gab. Und auch die Art und Weise der Deportation fand statt, indem erstmal die Männer angeblich einberufen wurden, dann aber entweder als Zwangsarbeiter verwendet wurden, weil zu dem Zeitpunkt schon Armenier gar keine Waffen mehr tragen durften, oder eben direkt massenhaft ermordet wurden, während die Frauen und Kinder und Greise auf hunderte Kilometer lange Todesmärsche geschickt wurden, zu Fuß. Ihm wurde alles genommen, sie wurden mehrfach überfallen, ihm wurden die Kleider geraubt, teilweise kamen die Menschen splitternackt dann irgendwann in Syrien an, die überlebt hatten. Viele Hunderttausend starben vor Erschöpfung, vor Hunger, vor Durst. Man hat ihnen innerhalb von einer Woche vielleicht einen Laib Brot pro Person gegeben, man hat ihnen verweigert, dass sie trinken konnten, obwohl man an Flüssen vorbeikam. Die waren teilweise gezwungen und haben Kadaver, die irgendwo am Wegesrand lagen, gegessen, wurden dann krank. Also es sind viele, viele Hunderttausend auf den Todesmärschen umgekommen. Und der kleine Prozentsatz, der dann irgendwann in der syrischen Wüste lebte, wurde dort in Konzentrationslager, der Begriff wurde damals schon verwendet, gefercht und auch dort ausgehungert. Auch dort grassierten Krankheiten und wer das noch überlebte, wurde dann massenhaft ermordet, sodass von den vielen, vielen Deportierten, beinahe 2 Millionen Deportierten, ein paar Hunderttausend überhaupt insgesamt im gesamten Land überlebten, weil sie dann irgendwo fliehen konnten. Oder die Frauen, die wurden teilweise an die Harems verkauft, die wurden teilweise zwangsverheiratet, auch junge, hübsche Frauen. Generell wurde auch immer wieder angeboten, wer zum Islam konvertiert, der kommt frei, der kam dann am Ende vielleicht doch nicht frei, wurde doch deportiert oder wurde in die Sklaverei verkauft, aber da gab es verschiedene Möglichkeiten, wie immerhin einige Hunderttausend von den 2 Millionen, die in der Türkei gelebt haben, dann doch noch überleben konnten. 2 Städte wurden verschont von der Deportation, weil dort zu viele Beobachter waren, zu viele ausländische Botschafter waren, Handel war und, das war Konstantinopel und Smyrna, also Istanbul und Izmir, heute nach heutigen Begriffen, aber wie gesagt, im gesamten Hinterland, im gesamten Anatolien herrschten eben diese wirklich grauenvollen Zustände, dass Menschen durch Massenerschießung, durch Todesmärsche, durch Aushungern und Krankheit in derart unvorstellbare Zahl umgebracht wurden.
Also ein Menschheitsverbrechen, das viele Historiker als Völkermord bezeichnen. Die Türkei lehnt diesen Begriff bis heute ab und spricht nur von kriegsbedingten Geschehnissen, dass aufgrund besonderer Umstände kriegsbedingt eben viele Menschen zu Tode gekommen seien, aber ein eigentlicher Völkermord sei nicht beabsichtigt gewesen damals. Wie ist diese Haltung der Türkei zu bewerten?
Also erstmal allein der Begriff Völkermord wurde von Juristen und Historikern aufgrund der Erfahrung mit dem Völkermord in Armenien überhaupt ins Leben gerufen, definiert. Also wenn ein Völkermord der Urvölkermord überhaupt war, dann der Völkermord in Armenien, der wiederum, wie ich in meinem Buch nachweise, Hitler als Vorbild diente für die Shoah, für den Holocaust. Trotzdem wird das heute von den Türken strikt bestritten. Es wird behauptet, es hätte kriegsnotwendige Räumungen von Gebieten gegeben, kriegsnotwendige Umsiedelungen und dabei wären vielleicht durch Krankheiten, wenn es hochkommt, 300.000 Menschen durch Krankheiten und Hunger und Versorgungsengpässe ums Leben gekommen. Da hat Erdogan noch im April des vergangenen Jahres den Armeniern sein Beileid für ausgesprochen, aber es wird eben keine Verantwortung übernommen, obwohl vollkommen klar ist, es steht auch eindeutig in den vatikanischen Dokumenten, das war auch die eindeutige Antwort, die die Jungtürkenführer auch dem deutschen, auch dem amerikanischen Botschafter gegeben haben. Es war ein Plan dahinter. Man wollte das christliche Element in der Türkei vernichten. Aber das wird heute nach wie vor bestritten. Und da muss man sagen, das ist einfach eine Situation, die man nicht hinnehmen kann. Ich meine, viele Völker haben in ihrer Vergangenheit Verbrechen begangen, allen voran unser eigenes Volk, die Deutschen. Nur Deutschland ist von einem barbarischen Land mit einer barbarischen Führung zu einer respektablen Nation geworden, weil wir zu unserer Vergangenheit stehen, weil wir uns entschuldigt haben, weil wir die Verantwortung übernommen haben und weil wir Wiedergutmachung geleistet haben und weil wir alles daran setzen, dass derartige Verbrechen, wie sie im deutschen Namen begangen wurden, nicht mehr wiederholen. Ich meine, wir sind Katholiken, im christlichen Glauben ist vollkommen klar, der Herr vergibt, wenn man bereut, und man bereut, indem man beichtet. Und genauso, wenn die Türken das aufarbeiten würden und sich für ihre Verbrechen in der Vergangenheit entschuldigen würden, dann wäre auch eine Versöhnung möglich. Aber dem steht das türkische Leugnen momentan im Wege. Es werden die Opfer verhöhnt, es werden die Opfer teilweise zu Mitschuldigen erklärt, indem nach wie vor von armenischen Aufständen, die es in Wirklichkeit nie gab, gesprochen wird und von Verschwörungen mit den Russen, die es auch nie gab. Und dadurch werden die Opfer verhöhnt. Und darum ist der Aufruf an die Türkei, wenn die Türkei irgendwann mal ein respektabler Staat werden will, und die Europäische Union hat das auch zur Bedingung für die Fortführung der Gespräche dankenswerterweise um die Aufnahme der Türkei in die Europäische Union erklärt, dann muss die Türkei einfach die Verantwortung für die Verbrechen im türkischen Namen übernehmen.
Bis es soweit ist, gilt es, die Erinnerung an diesen Völkermord wachzuhalten. Sie haben mit Ihren Forschungen im Archiv des Vatikans einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet. Sie haben Ihre Entdeckungen und Erkenntnisse dokumentiert in einem Buch. Ich nenne nochmal den Titel. Es trägt den Titel Völkermord an den Armeniern und ist erschienen im Verlag Herbig. Ganz herzlichen Dank, Herr Hesemann, für das Gespräch. Danke fürs Kommen.
Ich danke Ihnen.
Das war Weltkirche aktuell über die Armenier-Massaker des Jahres 1915 und die Frage, ob man sie als Völkermord bezeichnen kann, haben wir heute gesprochen mit dem Historiker Michael Hesemann. Und das Thema bleibt spannend. Insgesamt haben bisher 22 Staaten der Welt die Vertreibungen und Massaker klar als Völkermord bezeichnet. Darunter sind auch Frankreich, Italien, Polen und Russland. In 4 Ländern, in Griechenland, der Schweiz, der Slowakei und in Spanien, kann die Leugnung des Völkermordes an den Armeniern sogar strafrechtlich verfolgt werden. Es wird interessant sein zu beobachten, wie sich die in besonderer historischer Verantwortung stehende Bundesregierung zu dem Thema äußern wird. Deutschland und auch Österreich vermeiden bisher den Terminus Völkermord. Und auch wir bleiben an dem Thema dran und senden im Mai ein weiteres Interview mit Michael Hesemann. Dann geht es um die Bemühungen des Friedenspapstes Benedikt XVI., die Armenier zu retten. Und ich nenne Ihnen jetzt nochmal den Titel des Buches von Michael Hesemann. Es heißt Völkermord an den Armeniern und ist beim Herbig Verlag erschienen. Kostenpunkt 25 €. Ihnen allen wünsche ich einen gesegneten Tag und eine gute Woche. Machen Sie es gut. Aus dem Studio von Kirche in Not verabschiedet sich Ihr Volker Niggewöhner.